mehr als zweimal ist, aber eben die Portionsgröße sehr gering ist. Das beste Tool im Einsatz, was ich erlebt habe, was ich jedem empfehle und immer wieder zu Erfolgen geführt hat, ist ein sogenannter, ich nenne ihn zumindest so, Kackhocker.
Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Wir haben 5 Kernbereiche identifiziert, die deine Gesundheit definieren und die du als einzigartiges Individuum kontrollieren kannst. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege, Geisteshaltung. Das übergreifende Ziel ist klar: ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Q&A-Folge des Gesundheitsoptimierers. Und mir gegenüber sitzt nach längerer Abstinenz mein wundervoller, genialer Co-Host Rupert Fabik. Moin Rupi.
Moin Mishek.
Willkommen zurück. Ist lange her. Welcome back.
Ja, Abstinenz greift sogar direkt der ersten Frage vor, ist mir aufgefallen. Ich freue mich, wir haben eine Menge gute Fragen heute wieder.
Okay.
Spannender Fragen.
Ich bin ganz Ohr, ich gehöre ganz dir. Ich muss aber zu Beginn noch einmal meine Unzufriedenheit ausdrücken.
Oh.
Ja, ich bin ein bisschen gestresst gerade. Du hast mich eben noch schnell was verdrücken sehen.
Sah lecker aus.
Ja, war nichts Besonderes. Quark mit Erdbeeren und Erdnüssen. Kann man machen.
Oh, Erdnüsse im Quark hatte ich noch nie.
Echt? Ich bin Haptiktyp, ich brauche was Crunchiges immer. Aber ich habe keinen Verdauungsspaziergang gemacht, sondern sitze halt direkt hier jetzt im Studio. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Nur 3 Etagen tiefer.
Ja, ich hab 3 Stockwerke Verdauungsspaziergang gemacht. Ganz untypisch. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ich will jetzt überhaupt auch nicht drücken. Aber damit ich noch zu meinem Spaziergang komme, lass uns loslegen. Du
lass
hast schon
uns
gesagt, es geht um Abstinenz.
Abstinenz, genau. Wir haben ja Fastenzeit und da verzichten ja viele auf das Alkohol.
Yes.
Einige machen es auch generell. Und ich war jetzt gar nicht mehr kürzlich, das ist schon ein paar Monate her, habe ich mir im exzellenten Fischereihafen-Restaurant etwas mitgenommen. Lachs auf Grünkohl war es. Und als ich das abholte, fragte mich der Rezeptionist dort, wie viele Leute seid ihr denn? Ja, 2. Gut, dann geht ihr heute noch zu zweit über den Berg und stellt ihr mir 2 Unterbergflaschen hin.
Aha, das ist irgend so ein...
Das ist so ein Verdauungsschnaps.
Okay.
Und da habe ich überlegt, das ist ja schon recht typisch in ganz vielen Kulturen, dass nach dem Essen ein Verdauungsschnaps gereicht wird. Ob das jetzt ein Uso ist oder hier ein Unterberg.
Oh ja.
Oder ein Rakia oder was, Wodka in Polen.
der geht immer.
Ja, nicht nur zur Verdauung.
Genau, gleich als Kickstarter.
Und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dran am Verdauungsschnaps? Hat der wirklich eine verdauungsfördernde Wirkung oder ist das Blödsinn?
Also tatsächlich ist das einer der wahrscheinlich sich am stärksten haltenden Ernährungsmythen, die es da draußen noch gibt. Tatsächlich hat der Verdauungsschnaps nichts Förderliches für die Verdauung. Naja, ich muss das doch etwas spezifizieren, beziehungsweise wenn, dann ist es nicht der Alkohol, welcher hilft. Tatsächlich hat Alkohol als solcher keine verdauungsfördernde Wirkung. Ganz im Gegenteil, er verlangsamt sogar die Verdauung. Denn letztendlich, egal wie gut der Alkohol schmeckt, musst du dir das so vorstellen, Alkohol ist erstmal ein Gift, welcher aus dem Körper geschleust werden muss. Und dementsprechend wird der Körper oder dein Verdauungstrakt die Verdauung erstmal beiseite stellen und ruhig legen, um zunächst einmal den Alkohol zu verdauen. Deswegen ist es alles andere als förderlich für die eigentliche Verdauung. Was in manchen Kulturen mit dem Schnaps daherkommt, so ich denke da so an Kräuterliköre, also Jägermeister, sind es eher die Bitterkräuter vor allem, aus denen dann oder die zu dem Alkohol dazugesetzt werden, welche verdauungsfördernde Wirkung haben können. Das heißt, auf der gleichen Idee sind letztendlich sämtliche Kräuterbitter aufgebaut, die du auch so kriegen kannst als Verdauungshelfer. Das sind von Licorice, jetzt fällt mir der deutsche Name natürlich nicht ein. Lakritz.
Ach, Lakritz.
Genau,
Ja, ja.
von Lakritz über Artischocke, Chicorée. Hast du da die unterschiedlichsten Kräuter, die ihm helfen können, die Verdauung zu fördern? Und ja, das stimmt schon. Aber wenn diese halt mit dem Alkohol daherkommen, dann ist das nicht wirklich produktiv.
Also letzten Endes wahrscheinlich die entgegengesetzte Wirkung.
Ja, genau. Von daher ist es eher ein, ich würde mal behaupten, kulturelles Phänomen, was die Leute ja zusammenbringt
Ja.
und ein gutes, wohlig warmes Gefühl verursacht, aber die Verdauung nicht wirklich unterstützt.
Du gibst mir übrigens gute Vorlagen, kulturelles Phänomen. Die zweite Frage ist auch nochmal von mir. Ich habe kürzlich eine Doku gesehen.
An der Stelle nur, wir haben uns nicht wie immer im Vorfeld abgesprochen.
Niemals.
Also von daher, das ist hier, das float einfach wieder
Ja,
mal.
das passt. Ja, kulturelles Phänomen. Ich habe kürzlich eine Doku gesehen, da ging es um Tokio. Und in Japan ist die Selbstmordrate relativ hoch, was
Ja.
sicherlich mit einigen gesellschaftlichen Phänomenen dort zu tun hat.
Ja, das Single-Haushalte und
Genau, hoher Leistungsdruck, viel Arbeit, viel Stress. Jedenfalls ist die wohl beliebteste Suizidmethode in Japan, dass sich vor eine Straßenbahn werfen oder vor einen Zug werfen. Und daher hat
wow.
man, um dem entgegenzuwirken, in Bahnstationen in Tokio eingeführt, dass man dann die Gleise mit blauem Licht beleuchtet. Und das macht man, weil dieses blaue Licht beruhigen soll. Nun haben wir ja eigentlich gelernt, Blaulicht belebt morgens und abends sollte man möglichst Blaulicht rausfiltern, um wieder in den Ruhemodus umzuschalten. Wie kann es nun sein, dass das Blaulicht auf den Gleisen die Leute beruhigt und davon abhält, Selbstmord zu begehen, womöglich?
Ist eine sehr spannende Theorie. Also, letzte Woche habe ich ja eine Folge zum Thema Blaulicht aufgenommen, ein
Genau.
Solo. Und zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Blaulicht per se ja nicht schlecht ist. Also wir haben einfach nur das Problem in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir Blaulicht zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt, nämlich zum Abend hin, sehr viel ausgesetzt sind, weil wir auf Smartphones, Tablets, Fernseher starren, weil wir viel künstlichem Licht ausgesetzt sind und dementsprechend unser Biorhythmus, unsere innere Uhr, die uns sagt, wann wir aktiv sein sollen, wann wir schlafen gehen sollen, gestört ist. Dadurch die vor allem hormonelle Produktion von Melatonin, unserem Schlafhormon, gestört ist und dementsprechend wir nicht nur schlechter schlafen, sondern das Ganze eben im 24-Stunden-Rhythmus betrachtet, auch dazu führt, dass wir morgens nicht wach genug sind, weil nicht nur die Melatoninproduktion am Abend zu spät einsetzt, sondern auch am Morgen die natürliche Cortisolproduktion, welche wir brauchen. Unser nicht immer so schlechtes Stresshormon, schon gar nicht, wenn es am Morgen natürlich produziert wird, dafür sorgt, dass wir aktiv werden. Jetzt kann ich mir das Ganze nur so erklären? Also unter der Berücksichtigung des zirkadianen Biorhythmus macht das abendliche Herumschlendern auf den tokioschen Bahnhöfen wenig Sinn, wenn es darum geht, die Schlafqualität zu optimieren. Aber ich kann mir das Ganze trotzdem so erklären, dass ein erhöhter Wachheitsfaktor, welcher mit dem Blaulicht einhergeht und irgendwo, wenn es jetzt zum richtigen Zeitpunkt stattfindet, die Produktion von gewissen Hormonen, nicht nur Cortisol, sondern auch die Unterdrückung, die durch schlechten Schlaf stattfindet, von Dopamin und Serotonin vor allem, also unsere Glückswohlfühlhormone, nenne ich sie mal, dass diese mit dem Blaulicht steigen kann. Und dementsprechend kann es eben, und das ist ein Phänomen, was sehr bekannt ist, in Suizidfällen, beziehungsweise etwas allgemeiner gesprochen, Depressionsfällen, ist immer wieder zu beobachten, dass die Person eine verminderte Serotonin- und Dopaminproduktion aufzeigen. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das versucht wird zu pushen. Und dementsprechend hoffen, du hast nicht zufällig auch gesehen oder in der Doku wurde dann gesagt, wie
Es
erfolgreich
sei sehr
das
erfolgreich.
die mittlerweile
Deswegen, ja,
ankommt.
das sei relativ erfolgreich. Deswegen hat man es immer weiter auch in Japan eingesetzt.
Okay, also das ist so der Ansatz, den ich mir vorstellen könnte, was die Überlegungen dahinter sind. Trotzdem würde ich mal den abendlichen Einsatz des vielen Blaulichts jetzt unter Berücksichtigung der Schlafhygiene trotzdem etwas kritisch betrachten.
heißt aber, wenn man depressiv ist, einfach mal ein bisschen rumrandalieren, dann kommt das Blaulicht irgendwann.
Ja, 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 also genau. Und so wie du abends eben das Blaulicht meiden solltest, vor allem am Morgen, wenn du eine Lethargie, Müdigkeit verspürst, wenn du wirklich dich angeschlagen fühlst, ich will nicht sagen depressiv, aber eine Art Vorstufe, dann solltest du auf jeden Fall eine Lichttherapie mit Blaulicht in Erwägung ziehen. Das ist meine Taktik morgens. Wir haben auch in der letzten Folge vorgestellt einen tollen Partner, Nomad Performance. Die vertreiben die Pro-Peak Lichtbrille. Und das ist letztendlich eine Blaulichtbrille, wo du die Gläser austauschen kannst. Zum Abend hin klassisch orangene Gläser, um Blaulicht zu blockieren. Am Morgen kannst du blaue Lichter einlegen. Und du hast zusätzlich ganz spezielle LED-Leuchten oben im Rahmen, welche dir genau die Dosierung des Blaulichts geben, so wie es morgens das Sonnenlicht enthält. Und dementsprechend helfen eben dein Schlaf-Wach-Rhythmus, also deine zirkadiane innere Uhr, richtig zu stellen.
Also wohl den Polizisten, die Frühdienst haben.
Yes.
Jetzt steigen wir mal ein in die Zuschauerfragen.
Let's go.
Genug mit Blaulicht, wir gehen richtig tief in den Körper wieder rein und beginnen mit Muskelkater. Helfen BCAAs bei starkem Muskelkater?
Ja, können sie. Also um das Ganze erstmal aufzudröseln, BCAAs ist die Abkürzung für Branched Chained Amino Acids und dabei handelt es sich ganz genau genommen um drei Aminosäuren, Valin, Leucin, Isoleucin, welche essentiell sind. Das heißt, wir müssen sie als Teil von Proteinen mit der Nahrung aufnehmen, weil unser Körper sie selbst nicht herstellen kann. Und vor allem Leucin unter den dreien, aber alle drei mehr oder weniger, sind sehr stark in der sogenannten Proteinbiosynthese beteiligt. Das ist der Prozess, der letztendlich dafür sorgt, dass wir aufgenommenes Eiweiß in körpereigenes Eiweiß umsetzen, heißt Muskulatur aufbauen können. Dementsprechend sind BCAAs sehr wohl an regenerativen Prozessen beteiligt und können dementsprechend helfen. Die Frage ist jetzt nur, sind BCAAs die sinnvollste, beste Option? Weil im Endeffekt, naja, für den Regenerationsprozess brauchen wir grundsätzlich Proteinstrukturen. Nur BCAAs helfen auch nicht weiter, weil du dann zwar den Trigger setzt für diesen Prozess, die Proteinbiosynthese, es aber trotzdem an Fundament fehlt, an weiteren Strukturen. Dementsprechend, wenn es in diesem Supplement-Bereich sich bewegt, empfehle ich eher EAAs, also Essential Amino Acids. Dabei handelt es sich eben nicht nur um diese drei, sondern um alle neun essentiellen Aminosäuren, sodass etwas mehr Substanz mitkommt. Oder man kann durchaus auch in Erwägung ziehen, den Eiweißanteil grundsätzlich höher zu gestalten. Und das geht auch durch einen Eiweißshake. Das heißt grundsätzlich, Proteine sind für regenerative Prozesse zuständig und können dabei helfen, Muskelkater zu verhindern. Beziehungsweise verhindern ist etwas zu viel gesagt, denn der Muskelkater als solcher, das sind ja mikroskopisch kleine Faserrisse in der Muskulatur letztendlich, die wir erleiden. Und diese sind in erster Linie davon abhängig, wie hart du trainierst und ob du über deine natürliche Schwelle weit darüber gehst. Aber grundsätzlich ist der Proteinanteil in der Ernährung extrem, extrem entscheidend, um eben, ich sag mal, nach einer harten Einheit ein, zwei Tage einen angenehmen Muskelkater zu haben oder die nächsten fünf Tage nicht auf Toilette gehen zu können.
Was hältst du eigentlich von dem Trend von diesen BCAA Energy Drinks, die es jetzt überall gibt?
Ja, also die Kombination ist nicht verkehrt, wenn ich ein anspruchsvolles, hartes Training vor mir habe. Also nochmal, ich bin, wenn, dann eher größerer Verfechter von EAAs. Und tatsächlich mein, wenn du so magst, Pre-Workout-Getränk sind EAAs und Kollagen als Eiweißstrukturen.
Einfach von Triple Perform natürlich.
Natürlich von Triple Perform, das Kollagen.
Leckerer Grapefruit-Geschmack.
So ist es. Beides mische ich mit meinem Wasser. Ich optimiere dadurch meinen Wasserhaushalt. Das heißt, ich starte mein Training mit 500 bis 700 ml Wasser, um ordentlich hydriert zu sein, eine Prise Salz, weil ich durch den Schweißverlust im Training da natürlich auch einen Mikronährstoffverlust erleide und dann eben die EAAs hinzu. jetzt abhängig von der Tageszeit, abhängig vom mentalen Fokus, den ich auch aufbauen möchte, macht der Zusatz von unter Energy wird es wahrscheinlich irgendeine Form von Koffein, Guarana oder ähnlichem Aufputscher, Enhancer, Upper sein. Und dementsprechend, ich meine, die Wirkung von Koffein ist eindrucksvoll mit Studien belegt, dass es den Fokus verbessert, dass es die Schmerzgrenze, die Schmerztoleranz erhöht, dass du härter, länger, intensiver trainieren kannst. Von daher gar nicht so verkehrt. Jetzt ist natürlich bei den Fertigsachen immer die Frage, okay, wie hoch ist der Zuckeranteil, der da mitkommt? Was kommt da noch alles mit an irgendwie notwendigen, sinnvollen oder eben weniger sinnvollen Nährstoffen?
Wenn man zu stark trainiert, dann hat man starken Muskelkater. Einer der Hörer und Follower fragt nun aber, warum er häufig sehr starken Muskelkater hat, obwohl er nur mit mittlerer Belastung trainiert. Woran könnte das liegen?
Also die Frage ist ja natürlich, was bedeutet hier mittlere Belastung? Weil das ist ja auf individuellem Level eine rein subjektive Wahrnehmung. Und wenn man als Individuum das Gefühl hat, okay, ich habe heute gar nicht so hart trainiert, ist eben die Frage, naja, woran misst du das?
Vielleicht hat er vorher schwerere Gewichte benutzt.
Genau, ist das jetzt, also wenn es nämlich geht, ich kenne das Spiel aus der Vergangenheit, wenn ich im Coaching mit Leuten ins sehr hart, sehr schwere Krafttraining eingestiegen bin, in einem bestimmten Trainingszyklus. Das heißt, wir verlassen eine Volumenphase, wo wir, ich sag mal, viele Muskeln arbeiten lassen in geringerer Zeit, mit geringen Pausen. Das Ganze natürlich sehr auf die Pumpe geht, der Pump, die Laktatansammlung sehr, sehr hoch ist und dementsprechend, dass die subjektive Wahrnehmung da ist für ein sehr, sehr schweres Training. Wenn wir aus dieser Volumenphase jetzt in eine Intensitätsphase gehen, also wo wir sehr hoch an einem Maximalgewicht arbeiten, das heißt, wir sind irgendwo im Bereich von 3, 5, vielleicht 6 Wiederholungen unterwegs, ist die subjektive Wahrnehmung klar, wenn du 100 Kilo auf der Langhantel im Nacken hast, weil du in der Kniebeuge gerade arbeitest, ist in dem Moment fühlt sich das Gewicht schwer an, aber du kommst nicht so stark außer Atem, du hast nicht so das Brennen in der Muskulatur und die subjektive Wahrnehmung ist dementsprechend sehr häufig, ach, das war ja gar nicht so hart, das war ja überhaupt nicht anstrengend, weil ich nicht so ins Schwitzen gekommen bin, weil ich nicht so am Keuchen war. Für dein Nervensystem aber, vor allem für das Nervensystem, war es ein extrem anspruchsvolles Training, weil dein Gehirn letztendlich die Schaltzentrale so viele Muskelfasern wie möglich ansteuern muss, um deiner Muskulatur zu sagen, hey, beweg das verdammte Gewicht. Und das ist extrem, extrem anspruchsvoll und anstrengend, vor allem wenn wir bedenken, dass der Muskel, der am meisten Energie benötigt, dein Gehirn ist. Von daher würde ich einfach mal die Frage als solche in Frage stellen, was das jetzt bedeutet, trotz mittlerer Belastung, weil vor allem bei Anfängern, wenn die Trainingserfahrung noch sehr gering ist, also ich würde sagen, alles unter 2 Jahren reicht absolut ein Training mit mittlerer Belastung, um trotzdem eine Reizsetzung über einem, ich sag mal, basalen Normwert zu setzen. Und ich habe es schon sehr häufig erlebt, dass vor allem in den ersten Monaten des Trainings ein paar banale Bodyweight-Kniebeugen und Liegestütz zu massivst brutalen Muskelkater führen können. Und ansonsten, wenn es denn tatsächlich so ist, der häufigste Fehler, wenn wir jetzt die Brücke schlagen zur Ernährung, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist ein deutlich zu geringer Eiweißanteil und was letztendlich das Fundament, die Basis unserer Ernährung ist, und auch dort sehr häufig die Leute lecken, ist der Wasserhaushalt. Mhm. Weil letztendlich ist das Autobahnnetz, das du aufbaust in deinem Körper, was dafür sorgt, dass deine Muskulatur mit frischen neuen Nährstoffen versorgt wird, dass eben Laktat und weitere Abbaustoffe aus dem Körper geschleust werden können. Und ganz, ganz häufig, wenn wirklich, und solche Fälle hatte ich auch, Muskelkater immer und immer wieder wiederholt vorkam, konnten wir das Ganze sehr gut kontrollieren durch eine Optimierung des Wasserhaushaltes und der Eiweißmenge.
Super, dann gehen wir zur nächsten Frage über. Die lautet Zucker-Insulin, gesunde Zuckeralternativen bzw. natürliche Ersatzprodukte. Ich würde das mal so interpretieren, dass der Zuhörer hier nach gesunden Zuckeralternativen fragt.
Ja, die gibt es Sicherlich. Also grundsätzlich haben wir ja mittlerweile, vor allem durch die, ich sag mal, Fitnessküche, eine extreme Bandbreite an Zuckeralternativen. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite eben den klassischen Haushaltszucker nehmen oder in verarbeiteten Produkten dann in flüssiger Form, also Glukosesirup oder was wir dann in den Zutatenlisten sehr häufig als Glukosesirup oder Glukosefruktosesirup oder Invertzucker lesen. Das ist so der klassische Haushaltszucker und dann eben nur in flüssiger Form. Haben wir extrem, extrem viele Alternativen mittlerweile. Also wenn wir in der Zuckerwelt bleiben, dann würde ich mal behaupten, dass alles eine gesünderere Alternative bietet, was eine geringere glykämische Last hat. Also was den Blutzuckerspiegel nicht so extrem ansteigen lässt, weil gewisse Mikronährstoffe in erhöhten Mengen mit einhergehen und oder weil auch ein Teil der Kohlenhydrate Ballaststoffe sind. So, das ist zum Beispiel der Fall bei Kokosblütenzucker. Wir haben zu Hause gerade experimentieren für ein anderes Projekt mit Kokosblütennektar.
War das im Cheesecake, den ihr gebacken habt?
Nee, im Cheesecake haben wir jetzt ganz klassisch, da kommen wir dann gleich zu Zuckeraustauschstoffe benutzt.
Ah, okay.
Also die zweite Gruppe, ja. Die sich dann, die wir zur Verfügung haben. Wobei ich genau, aber womit wir jetzt auch gearbeitet haben, war Tapioca-Stärke oder auch bekannt als Yacon-Wurzel. Und nur zum Vergleich, das ist auch quasi ein Sirup. Hat so einen leicht malzigen Geschmack, ist deutlich weniger süß, hat aber auch auf 100 Gramm im Vergleich zum normalen Haushaltszucker, welcher dann 98 Gramm Zucker enthält, hat auf 100 Gramm nur 36 Gramm Zucker. Weitere 24 Ballaststoffe. Und dementsprechend eine deutlich, deutlich geringere glykämische Last, lässt den Blutzuckerspiegel nicht ganz so stark ansteigen und wäre eine geeignete Alternative. Wenn wir jetzt auch bei den Klassikern sind, wie Honig, Agavendicksaft, wenn ich ehrlich bin, es gibt sich nicht viel. Und teilweise, also Honig, wenn es guter, qualitativ hochwertiger Honig ist, Manuka-Honig und Co., da kommt ein erheblicher Mikronährstoffanteil mit, den ich als sehr positiv bezeichnen würde. Aber vor allem, wenn wir beim Agavendicksaft landen, haben wir einen höheren Fructoseanteil als im normalen Haushaltszucker. Und Fructose in größeren Mengen kann durchaus sehr problematisch sein, weil unser Körper, ich will da jetzt nicht zu sehr in die Materie einsteigen, aber Fructose, also Fruchtzucker, anders verstoffwechselt als zum Beispiel Glucose. Aber genau, das sind so die Alternativen, die sich da bieten. Und wenn man jetzt zusätzlich zum Zucker auch auf Kalorien verzichten möchte, dann landen wir halt im Bereich der Zuckeraustauschstoffe. Und da müssen wir unterscheiden zwischen Zucker, Alkohol, das sind die Sachen, die wir vor allem in festen Nahrungsmitteln wiederfinden, in Eiweißriegeln, in Kaugummis. Also das sind dann in der Regel die alle mit It enden. Mhm. Xylit, wie du gesagt hast. Auch als Birkenzucker bekannt. Da ist nur das Problem, in größeren Mengen wirken die abführend. Von daher hat da jeder so seine, glaube ich, Toleranzschwelle. Deswegen steht aber auch auf jeder Kaugummipackung drauf, kann in größeren Mengen abführend wirken. Und dann haben wir noch die Zuckeraustauschstoffe, welche eher in flüssigen Sachen verwendet werden, also in der Coke Zero und Co. Das sind dann Aspartam, Acesulfam K, Zyklamat, Saccharin. Auch dort würde ich, auch wenn es als natürlicher reklamiert wird, Stevia mit zuordnen. Und da sparen wir tatsächlich komplett auch die Kalorien. Die Studienlage ist da sehr weit auseinander.
Wäre jetzt mal eine Nachfrage gewesen, weil gerade Aspartam steht ja sehr in der
Kritik. Ja, also Aspartam stand sehr lange als krebserregend irgendwie in den Schlagzeilen, bis sich herausgestellt hat, dass es eine furchtbar schlecht durchgeführte Studie an Ratten war, welche mittlerweile mehrmals widerlegt wurde. Und dementsprechend kann ich da erstmal alle beruhigen.
Auch der Name Rattengift.
Ja, aber vor allem bei den Zuckeralkoholen stehen diese immer wieder im Verdacht, das Microbiome, also deine Darmbakterien oder grundsätzlich die Darmgesundheit, irgendwo in Gefahr zu bringen. Aktuell, wir haben dem Thema auch im Buch ein ganzes Kapitel gewidmet, gibt es nicht eine einzige Studie, die wirklich ganz klar dies belegen kann. Okay. Das muss man an der Stelle sagen. Ich glaube, dass es ähnlich wie es zum Beispiel sich mit Gluten verhält, an der Stelle individuell sehr, sehr unterschiedlich ist.
Dann beruhigst du einmal alle, die Zuckerersatzprodukte verwenden. Das Mikrobiom hast du ja eben schon angesprochen.
Ja.
Bleiben auch bei der Darmgesundheit. Woran erkenne ich denn, dass mein Darm gesund ist? Am Ende doch am Stuhl? Wahrscheinlich sowohl als auch. Ne?
Genau, sowohl als auch. Grundsätzlich, was mich immer wieder verwundert, ist, wie schnell wir doch einen suboptimalen Zustand einfach akzeptieren heutzutage. Und in Verbindung mit der Darmgesundheit sind es eben Erscheinungen wie Blähbauch, Blähung, unregelmäßiger Stuhlgang, Probleme beim Stuhlgang. Das gehört, das ist ja so. Nein, ist es nicht. Also komplett keine Blähung zu haben, ist auch nicht gut, weil der Darm muss auch arbeiten können und unsere Darmbakterien, die verwerten nun mal und fermentieren auch einige Lebensmittel. Dementsprechend ab und zu ein Lüftchen ist völlig in Ordnung. Aber grundsätzlich Unwohlsein auf dem Magen, schwer auf dem Magen liegen, Sodbrennen, wie gesagt, vermehrte Blähung, gar keine Blähung, schlechter, unregelmäßiger Stuhlgang sind alles Zeichen dafür, dass etwas nicht optimal läuft. Und das fängt ganz oben an, also im Mund, wo die Verdauung startet. Und es kann darauf zurückzuführen sein, dass wir einfach unseren Magen-Darm-Trakt mit Lebensmitteln beladen, die wir als Individuum nicht gut vertragen. Und damit meine ich nicht die vermeintlich offensichtlichen bösen Lebensmittel wie Chips, sondern ich meine Gemüse teilweise. Nachtschattengewächse, wo ganz viele allergisch drauf reagieren. Gewisse Nussallergien, Eiallergien, Gluten, Laktose. Das kann alles Probleme verursachen, welche dann eben sich so bemerkbar machen können. Wenn es um den Stuhlgang geht, dann würde ich darauf achten, dass er regelmäßig kommt. Also einmal am Tag ist ein guter Richtwert. Spätestens jeden zweiten Tag. Zweimal am Tag ist auch völlig in Ordnung. Alles darüber hinaus muss nicht sein. Also ist jetzt eine Frage der Größe tatsächlich, der Portion, sage ich mal. Aber wenn es mehr, also das ist ein ganz spannendes Thema, wenn es mehr als zweimal ist, aber eben die Portionsgröße sehr gering ist. Das beste Tool im Einsatz, was ich erlebt habe, was ich jedem empfehle und immer wieder zu Erfolgen geführt hat, ist ein sogenannter, ich nenne ihn zumindest so, Kackhocker.
Da, wo man die Füße so ein
bisschen erhöht. Genau, das heißt, du hast erhöhte Füße, dadurch ist dein Darm nicht mehr geknickt, sondern schön in einer Linie und letztendlich entlädst du dich so, wie es für den Darm am natürlichsten ist. Und als Insider zu Hause haben wir auch einen Kackhocker und das ist eins unserer absoluten Favorite Tools. Es hilft enorm. Es mag so banal klingen, aber die Toilette ist eine recht moderne
Erfindung. Ja, ist übrigens auch, wir waren vorhin bei kulturellen Themen, ist so eine typisch westliche Sache.
Es gibt absolut. Die Hälfte der Weltbevölkerung verrichtet ihr Geschäft in der tiefen Hocke. Mhm. Also von daher ist es sehr natürlich und eben unter kultureller Berücksichtigung erstmal etwas komisch, aber eigentlich das Natürlichste der Welt. Das heißt, darauf würde ich achten, was den Stuhlgang eben als solchen auch angeht, würde ich tatsächlich mal einen Blick in die Schüssel werfen. Wenn größere Nahrungspartikel enthalten sind, dann ist deutlich, dass einfach bestimmte Lebensmittel nicht gut verdaut werden. Auch da müssen wir gar nicht erst so tief in die Materie einsteigen, weil es kann auch einfach bedeuten, dass wir nicht achtsam genug essen und unser Essen verschlingen und nicht bereits im Mund anfangen, ordentlich zu kauen, uns die Zeit nehmen und dementsprechend dem Magen-Darm-Trakt dabei helfen, die Nahrung in kleinere Partikel überhaupt erstmal zu zerkleinern. Ich würde aber auch darauf achten, welche Form tatsächlich der Stuhlgang hat. Wenn er zum Beispiel sehr fettig ist, dann kann auch das darauf zurückzuführen sein, dass der Körper nicht gut oder zu viele Fette aufgenommen werden, beziehungsweise es auch sein kann, dass der Magen-Darm-Trakt nicht genügend, in dem Fall Lipase, also Enzyme bildet, die Fett aufspalten können und dementsprechend der Stuhlgang sehr fettig ist, was ein Problem darstellen kann, weil das auch bedeutet, dass die Absorption von vor allem fettlöslichen Vitaminen, ganz, ganz wichtig, also Vitamin D zum Beispiel, stark vermindert ist. Das heißt, darauf würde ich schon achten und jedes Gefühl von Unwohlsein, Unregelmäßigkeit auf jeden Fall kritisch beleuchten.
da du eben die Eiallergie angesprochen hast, schiebe ich nochmal eine spontane Frage von mir ran.
Na?
Mir ist es aufgefallen, wenn ich Eier esse, vor allem in Form von Omelette, dass ich dann die nächsten Stunden danach immer wieder ein bisschen was von spüre. Sei es, dass ich aufstoßen muss oder dass ich immer das Gefühl habe, so vom Magen bis zum Rachen hoch, aber nochmal das Ei zu spüren, zu schmecken, dass das bei mir relativ lange anhält und ich auch einen recht schweren Magen habe. Deutet das auf eine Eiallergie hin oder hat das andere Gründe?
Und das hast du nur beim Omelett?
Vermehrt, ja. Also wenn ich jetzt das in hartgekochter Form oder Spiegelei esse, ist es nicht so deutlich.
Also ich würde auf jeden Fall mal die Menge beachten. Hm. Ist es bei einem, zwei, drei, vier Eiern soweit, weil die Dosis macht das Gift. Dann kann ich es mir insofern schlecht vorstellen. Also wir kriegen häufig ein Problem, auch was die dann Absorption von anderen Nährstoffen, vor allem Biotin zum Beispiel angeht, ein Problem, wenn das Eiweiß nicht durchgekocht ist. Mhm. Am verträglichsten, auch von der biologischen Wertigkeit am höchsten sind Eier, wenn das Ei klar, also oder Eiweiß, durchgekocht ist, das Eigelb möglichst roh. Mhm. Also zum Beispiel ein Sunny Side Up.
Ja.
Aber also das ist kein gutes Zeichen, wenn ich ehrlich bin, weil Eier normalerweise eine sehr gute Verdaulichkeit mit sich bringen und nicht zu den Lebensmitteln gehören, die schwer im Magen liegen sollten.
Kann tatsächlich daran liegen, dass das Eiweiß nicht komplett durch ist. Das Risiko ist hier beim Omelett deutlich höher. Beim hartgekochten Ei ist das kein Problem. Und beim Spiegelei auch nicht. Und beim Omelett hast du ja mitunter, wenn du das umklappst, dann auch relativ flüssige Anteile.
Also von daher würde ich die Zubereitungsart tatsächlich mal vergleichen mit anderen und dann die Menge
eben. Mhm. Ja, überprüfe ich mal.
Check it.
Und komme in ein paar Wochen drauf zurück. Ein paar Wochen zurück, wieder mal das Stichwort. Du hattest vor zwei Wochen einen sehr interessanten Gast hier. Und ihr habt über Sex gesprochen.
Katrin, ja.
Absolut lohnenswerte Folge. Bin auch gespannt,
was die Fortsetzung. Hast du auch reingehört?
Klar. Ja.
Super spannend. Ja. Ich habe es extrem genossen, weil es einfach immer noch leider und auch im Nachgang haben wir noch lange gesprochen, uns alle betrifft, uns alle interessiert und die wenigsten von uns da problemlos mit durch die Welt gehen. Und trotzdem ist es immer noch so ein Tabuthema, beziehungsweise wo wir wirklich Probleme haben, uns unseren nahesten, unseren engsten Menschen gegenüber zu öffnen und viele von uns einfach diese Probleme mit sich tragen.
Definitiv, ja. Also. Die Frage hierzu dreht sich nicht unbedingt um Probleme bei der Performance, aber es geht um Verhütung. Verhütung unter Gesundheitsaspekten und maximaler Sicherheit bezüglich Hormone bei der Frau. Kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen auf die Pille abziehen könnte.
Ja, so verstehe ich das auch. Also egal jetzt in welcher Form, ob Pille, Spirale, Babypille und was es da alles gibt. Also grundsätzlich kann ich dazu nur sagen, dass ich kein Fan von hormoneller Verhütung bin, beziehungsweise allgemein der Hinzugabe von Hormonen von außen, wenn es nicht extrem notwendig ist. Ja, natürlich hat die Pille einen extrem hohen Convenience-Aspekt, vor allem in einer Beziehung, der sich nicht von der Hand weisen lässt und auch einen doch sehr, sehr hohen Sicherheitsfaktor. Wenn es aber wirklich um die Gesundheit des Individuums geht, sehe ich jegliche hormonelle Zugabe von außen ins System als sehr, sehr kritisch. Dementsprechend verhüten Domi und ich nicht mit der Pille, sondern auf natürliche Art und Weise. Und da haben wir tatsächlich einige Optionen, Möglichkeiten, die, wenn man den eigenen Körper sehr gut kennt, also für die Frau vor allem extrem entscheidend, den Zyklus sehr genau trackt, wie man das Ganze eben beeinflussen kann. Also von der Temperaturmethode bis zur Überprüfung der Cervix-Schleimhaut. Dann gibt es die Kalendermethode, symptothermale Methode. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die letztendlich alle darauf abzielen, ganz genau den Zyklus zu betrachten und zu wissen, wann die fruchtbaren und wann die unfruchtbaren Tage letztendlich sind. Und dieses geschieht dann eben anhand der Überprüfung der Körpertemperatur zum Beispiel. Und grundsätzlich unterteilen wir den weiblichen Zyklus in die, ich spreche immer von der Wonder Woman Phase, also die Follikularphase, Abschluss PMS bis Eisprung und dann die Grinch-Phase von Ovulation bzw. Eisprung bis PMS-Beginn. Und die fruchtbarsten Tage starten und dementsprechend muss man das einfach sehr, sehr gut tracken. Ungefähr 3 bis 5 Tage vor Ovulation, also vor dem Eisprung, bis 12 bis 24 Stunden nach Ovulation. Manche Frauen behaupten, dass sie ganz genau wissen, wann die Ovulation ist. Die spüren das. Ich glaube, wenn man eine sehr starke Verbindung mit sich selbst hat, seinen Körper sehr gut kennt, das Biofeedback des Körpers berücksichtigt, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber eben durch genaue Kontrolle des Zyklus, denke ich, kann man das sehr gut eben tracken und dementsprechend eben planen, wann sind die fruchtbaren Tage, wann sollten wir lieber die Füße stillhalten und wann sind die unfruchtbaren Tage, wo es einfach biologisch nicht möglich ist. Und wenn es jetzt wirklich um die Gesundheit des Individuums geht, würde ich schon behaupten, dass das die beste Möglichkeit ist, die beste Methode, und sie ist deutlich sicherer, als dass man es glauben mag. Mhm.
Tatsächlich, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, das kann ja gar nicht sein. Sehr riskant.
Für mich klang das auch nach einem sehr riskantem Unterfangen, jetzt irgendwie anhand der Temperatur das wahrzunehmen. Aber Tatsache ist, dass wir doch gewissen biologischen Reaktionen unterliegen, wo wir das eben dann doch sehr gut runterbrechen können.
Die nächste Frage können wir, glaube ich, kurz abhandeln. Das hattet ihr vor einigen Wochen schon mal. Was haltet ihr von Insektenprotein?
Oh ja, hatten wir tatsächlich. Also ich glaube, für die längere Antwort in den letzten Q&A einfach nochmal reinhören. Aber grundsätzlich auf den Punkt. Unter gesundheitlichen Aspekten sehr spannend, eine tolle Alternative. Grundsätzlich, sofern keine auf individuellem Level Allergien, Unverträglichkeiten vorliegen, bin ich ein sehr großer Fan, sich so breit wie möglich aufzustellen in seiner Nahrungsaufnahme. Und dementsprechend, je mehr Eiweißquellen wir zur Verfügung haben, umso besser, umso variabler können wir unsere Nahrung gestalten. Unter Nachhaltigkeitsaspekten super spannend, also extrem. Unter ethischen Aspekten denke ich auch. Unter kultureller Betrachtung, vor allem also in unserer Gesellschaft, sehr schwierig, glaube ich, zu etablieren. Ich würde mal behaupten, wie so häufig stehen die kulturellen Grenzen dem sehr entgegen und werden ein Grund dafür sein, dass es zumindest in den nächsten Jahren eine extreme Nische bleibt. Ich kann mir kaum vorstellen, in der breiten Masse, wir leben ja als moderne High-Performer, als Biohacker ja auch sehr schnell in unserer Bubble und jeder trinkt nur noch vegane Milch beziehungsweise irgendwie Milchalternativen. Und alle nutzen irgendwie einen Eiweißshake. Wir könnten nicht weiter davon entfernt sein. Ich glaube, der ganze Milchalternativenmarkt macht momentan in Deutschland 1,7% aus. Ja. Aber gefühlt, also in meinem Freundeskreis.
Gefühlt sind es 40%.
Genau, ich würde sagen, tatsächlich in meinem gesamten Bekanntenkreis sind es mindestens die Hälfte, die keine Milch trinken. Aber in der breiten Masse sind wir weit davon entfernt. Und ich glaube, genauso wird es sich hier verhalten. Geschmackssache. Also, das ist jedem selbst überlassen. Ich habe tatsächlich letztens ein Insektenriegel in der Hand gehabt. Jetzt versuche ich mich an den Namen zu erinnern. Ganz kurzer Senseo. So eine silberblaue Verpackung. Seneo. Tut mir leid. Ich muss es rausholen. Ich versuche es in die Shownotes zu packen. Der mega war. Ich glaube, 70% Grillenmehl. Und wirklich auch die Zutatenliste liest sich hervorragend, kurz und knackig, alles nachvollziehbar. Ich habe aber auch andere Riegel gegessen, die wurden dann als Insektenriegel beworben und dann hattest du irgendwie einen 5%igen Anteil und die Dinger haben trotzdem scheiße geschmeckt.
Ja. Ich habe auf der Internorga mal einen Insektenburger probiert, war ganz okay, war ein bisschen trocken, so Falafel ähnlich, wobei ich da das Original noch bevorzugen würde.
Ja, also genau, geschmacklich unterschiedlich. Ich habe mich tatsächlich in Thailand im Urlaub an zahlreiche Insekten gewagt, in unterschiedlichen Darreichungsformen. Wie bitte?
Welche Insekten?
So diese mit ganz vielen Beinen, die ekelhaft aussehen.
Okay, aber das also finde ich noch okay.
Von einer Heuschrecke über Würmer,
So Raupen, Maden, da würde es bei mir
auch sein. Ja, das auch. Und dann auch etwas, was wie, ich sag mal, wie so ein kleiner Skarabäuskäfer aussah. Oha. Das meiste dann irgendwie frittiert und knusprig. Also ich als Haptik-Typ wieder dachte jetzt mal, oh geil, crunchy. Geschmacklich nicht so meins. Ja. Hat mich auch trotz der großen Neugier, die ich immer wieder habe, schon Überwindung gekostet.
Ja.
Und das sag ich. Und nochmal, wenn ich jetzt an die breite Masse denke, oh, schwierig, das wirklich zu etablieren.
Mal Mehlwürmer probiert, so, die eigentlich für Angelhaken gedacht waren.
Ja.
Die schmecken so ein bisschen nussig im Entfernten, würde ich sagen. Geht, aber auch ähnlich wie du sagst, so kann man essen, aber muss jetzt nicht dauerhaft sein.
Ja, also auch wenn du drüber nachdenkst, wie momentan die Darreichungsform ist, also wir sind ja noch weit davon entfernt, dass du zum Supermarkt um die Ecke gehst und dann, keine Ahnung.
Bist du jetzt kein Supermarkt sagst, herkömmlicher Art, wo ich Mehlwürmer kriege oder Insekten kriege?
Nee. Von daher, ich denke, das wird noch dauern, aber auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ja. Zumindest irgendwie so als im Riegel oder so.
Definitiv. Wir sind schon bei der vorletzten Frage angekommen.
Hau raus.
Die Auswirkung von Schlafqualität auf die HPA-Achse. Mal die andere Korrelationsrichtung.
Ja, die Auswirkungen sind massivst. So viel können wir sagen. Also die HPA-Achse, nur um das einmal aufzudröseln, Hypothalamus, Pituitary, also auf Englisch, also Hypophyse, quasi sitzt unterm Hypothalamus im Gehirn, ein ganz, ganz kleiner Bereich. Und das A steht für die, jetzt habe ich den englischen, Adrenals, also die Nebennierenrinde. Und letztendlich ist das unsere hormonelle Achse, die am Ende über eben diese Kaskade an hormonellen Prozessen dazu führt, dass unsere Nebennierenrinde Cortisol ausschüttet. Der Schlaf hat, ich würde mal behaupten, die größten Auswirkungen eben als Kontrastprogramm dazu. Denn über die HPA-Achse sorgen wir dafür, dass wir tagsüber Cortisol ausschütten, dass wir dementsprechend aktiv sind, wach sind und bereit. Naja, wir arbeiten, wir performen, wir trainieren. Dafür müssen wir nun mal ein gewisses Level an Wachsamkeit mit uns bringen. Dementsprechend ist dafür die HPA-Achse zuständig. Aber das ganze Yin- und Yang-Prinzip funktioniert halt nur, wenn es in der richtigen Balance ist. Und was wir heutzutage erleben, durch erhöhte Stresslevel, durch das, ich würde mal behaupten, erstmal nicht kennen von Ausgleichsmöglichkeiten, wie das banale, simple Box-Breathing, führt es dazu, dass unsere HPA-Achse ständig quasi angetriggert wird, gesteuert wird und permanent quasi wie so eine rote Alarmleuchte am Feuern ist. Und dementsprechend das System häufig aus der Balance ist. Einer der größten oder wichtigsten Faktoren, die dafür sorgen, dass wir wieder eine gesunde Cortisolproduktion erfahren, welche auch mal Ruhezeiten, Pausenzeiten erhält, ist eben der Schlaf, weil der Schlaf, vor allem die Melatoninsekretion, also die Melatoninausschüttung, einer der entscheidendsten Faktoren ist, die dafür sorgen, dass die HPA-Achse, also letztendlich die Cortisolproduktion, die am Ende passiert, diese gehemmt wird, unterdrückt wird. Von daher, je besser wir schlafen, umso besser kriegen wir eben dieses Yin- und Yang-Prinzip hin, wenn es um unsere HPA-Achse geht. Von daher, wir reden sehr häufig von unserem Mantra Walk, Breathe, Hydrate. Und das sind eben diese aktiven Elemente, die wir tagsüber angehen wollen. Aber das Ganze, würde ich mal behaupten, funktioniert immer nur auf dem sprichwörtlichen Bett des Schlafes als wirklich extrem wichtiges, wenn nicht das wichtigste Fundament, auf dem wir das Ganze aufbauen.
Dann sind wir beim Schluss. Und das ist ein Klassiker, kommt immer wieder die Frage, welche Supplemente sollte ich nehmen und wo bekomme ich sie her? Michel, die Bühne gehört dir. Den Text kannst du, glaube ich, runterbeten.
Ja, also ich will das gar nicht so weit ziehen, weil es auf individuellem Level dann natürlich ganz unterschiedlich ist, was wir brauchen, was wir benötigen. Aber wir sprechen ja ganz häufig von so unserer Top 5, wo ich
Big
mal
Five.
Ja, genau, unsere Big Five Supplements, wo ich mal behaupte, dass jeder, damit stehe ich mir natürlich selbst im Weg, ne, wenn ich immer vom Individuum spreche, aber die meisten, sagen wir mal, definitiv profitieren werden und das ist Magnesium, Omega-3, Vitamin D, Kollagen und Verdauungsenzyme. Die letzteren beiden, also Kollagen und Verdauungsenzyme, vor allem im erhöhten Alter. Und damit würde ich, Rupi, wir nähern uns dem Ganzen, über 35 sagen. Ab dem 25. Lebensjahr fangen wir an, Kollagen abzubauen. Wir nehmen es nicht annähernd mit der Nahrung genügend auf. Verdauungsenzyme, vor allem ab 50 dann, geht's los, dass wir bis zu 70% der Fähigkeit, Verdauungsenzyme zu produzieren, verlieren. Was extrem ist, vor allem mit der Berücksichtigung, dass wir im Alter auch mit etwas zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Sarkopenie, also Muskelschwund. Wir bauen pro Dekade, pro Jahrzehnt, bauen wir 10-15% Muskulatur ab. Ob wir es wollen oder nicht. Natürlich ist sowas wie Krafttraining eine der entscheidendsten Faktoren, um das hinauszuzögern. Ich denke immer natürlich an meinen Vater, der das beste Beispiel darstellt. Aber auch die Tatsache, dass wir immer noch genügend Eiweiß aufnehmen. Und dann aber umso entscheidender, dass unser Körper überhaupt die entsprechenden Eiweißmengen, die wir aufnehmen, auch verwerten kann. Und dafür brauchen wir Verdauungsenzyme. Das heißt, das ist so die Top 5, wo ich immer wieder wirklich in der breiten Masse von jung, alt, männlich, weiblich, egal mit welcher Zielsetzung, immer wieder gesehen habe, davon profitieren wir. Weil die anderen drei, also Magnesium, Omega-3 und Vitamin D, die Stoffe sind, wo wir uns einfach schwer tun, durch unsere Ernährung, durch unseren Lifestyle genügend davon aufzunehmen. Wir sitzen, so wie jetzt auch, trotz strahlender Sonne ausnahmsweise mal in Hamburg, in unserem Kämmerchen, kann ich jetzt nicht sagen, in unserem hier High-End-Studio, aber wir sitzen drin. Und so sieht der meiste Tag aus. Das heißt, selbst wenn die Sonne scheint, sitzen wir im Gebäude oder wir haben Kleidung an, wir laufen nicht nackt durch die Gegend und lassen die Sonne auf unsere Astralkörper strahlen. Wir essen nicht mindestens das Äquivalent von 1,5-2 Kilo fettem Fisch pro Woche, um unsere Omega-3-Level zu decken. Und auch was die Magnesiumzufuhr angeht, hat unser moderner Lebensstil, hoher Kaffeekonsum, Stress, wenig Schlaf, das sind alles Prozesse, die extrem viel Magnesium, also dieses essentielle Mineral, ziehen, dafür gesorgt, dass wir nicht genügend aufnehmen. Dementsprechend haben wir uns breit aufgestellt, waren lange auf der Suche nach perfekt, klingt immer so, ich mag das Wort einfach nicht, nach tollen, optimalen Partnern. Nach optimalen Partnern, die optimale Produkte produzieren, wo wir besten Gewissens diese weiter kommunizieren können. Das heißt, wir, obwohl natürlich irgendwo unsere Arbeit, ich denke schon im modernen Sinne, einer Influencer-Tätigkeit entspricht, sehen wir uns nicht als Influencer. Das heißt, zu uns kam nie ein Partner, der gesagt hat, hey, wollt ihr nicht unser Produkt anwerben, sondern wir sind immer aktiv auf unsere Partner zugegangen und haben gesagt, hey, das ist ein tolles Produkt, was ihr habt. Wir wollen das unseren Kunden, unseren Followern nahebringen können. Und das sind Omega-3-Zone, wenn es um Omega-3 geht. Das ist Biotanicals, wenn es um Vitamin D und Magnesium geht.
Hast du vorhin übrigens einen sehr lesenswerten LinkedIn-Artikel verfasst an der Stelle, wer
ja
auf LinkedIn ist.
Ja, genau.
10 Gründe, weswegen Magnesium gut für deinen Körper ist.
Absolut. Kann ich sonst auch einmal in den Shownotes verweisen. Genauso sieht es aus. Da halte ich sehr, sehr viel von. Und da kann ich auch stolz sagen, dass ich seit Anbeginn, also Mitgründer und Mitgesellschafter bin und da mit meiner gesamten Expertise hinterstehe, was wir bei Biotanicals so fabrizieren. Dann landen wir bei Kollagen, schon erwähnt, Triple Perform. Was habe ich?
Omega 3.
Omega 3 hatte ich ja zu Beginn, Omega 3 Zone. Und unsere Verdauungsenzyme. Ja. Da beziehen wir Masszymes von Bioptimizers. Ist eine amerikanische Marke, welche leider nur sehr schwer auf dem deutschen Markt zu kriegen sind. Ich habe
schon ein paar Mal versucht.
Wir arbeiten tatsächlich dran. Wir sind im regen Austausch mit denen, um das Produkt hier zu etablieren. Momentan leider nur über den UK-Amazon-Markt erhältlich.
Gibt es da Alternativen hier in Deutschland?
Die einzige Alternative, wobei ich bin da persönlich immer etwas skeptisch, ist halt direkt über Bioptimizers, also in den Staaten bestellen. Ich hatte einfach in der Vergangenheit mit Zoll und Co. immer so schlechte Erfahrungen. Okay. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen...
Was man als Ersatzprodukt hier in Deutschland kaufen könnte?
Ja, also
Chlorella oder sowas in der Art?
Nee, also andere Verdauungsenzyme von New Food heißen die. Mhm. Ich mache es einfach, ich werde auch darauf verlinken. Wir waren lange am Recherchieren, am Gucken und momentan setze ich auf so ein Dreiergespann aus drei unterschiedlichen Verdauungsenzymen, das mir ja dann das Optimum gibt, was ich eigentlich haben möchte. Genau, und das sind so die Supplements, wo wir unterwegs sind. Wer sich noch schlauer machen möchte, da werde ich auch drauf verlinken. Wir haben auf unserer Webseite eine Partnerseite, wo all die Partner, die ich jetzt erwähnt habe, auch aufgelistet sind mit der Webpage, mit unseren Rabattcodes, mit unserem Lieblingsprodukt und, und.
Ich nutze sie und kann berichten, gute Geschichte. Man merkt es auf Dauer. Es ist jetzt nicht so, dass du Supplement nimmst und am nächsten Tag stehst du kerzengerade aus dem Bett auf, aber auf lange Sicht macht sich das
ja,
schon
das
bemerkbar.
Das ist
glaube ich, eine Sache, die sich bemerkbar macht, wenn man es plötzlich nicht mehr nimmt.
Ja, genau. Also das ist das eine. Und dann, ich meine, ich bin da genauso betroffen. Wir suchen immer noch die eierlegende Wollmilchsau und die Wunderpille. Aber die gibt es nicht. Und eben im Supplement-Bereich vor allem. Ja, genau. Hier Limitless.
Ne? Ja, genau. Cooler Film.
Ja, sehr, sehr cooler Film. Auf jeden Fall gibt es in der echten, zumindest ist sie mir noch nicht untergekommen in der echten Welt. Und dementsprechend, wir erwarten zwar immer diese, man spricht noch von einer ergogenen Wirkung, also etwas, was du direkt verspürst. Und teilweise ja, dann landen wir halt im Bereich so Pre-Workout-Booster, wo du aufgrund von gewisser Stimulantien wie Koffein nicht zu guter Letzt merkst, dass da etwas im Körper passiert. Aber bei diesem Fundament, was wir aufbauen möchten, um unsere Gesundheit optimal aufzustellen, dann geht es nur über die Summe und über Kontinuität und über Zeit. Und wir werden eben keine direkte Wirkung verspüren. Aber ich sehe es bei meinen Eltern, welche mit jetzt knapp, die gehen auf die 60 zu. Also ich meine, du kennst meinen Vater, du siehst ihn fast jeden Tag im Studio. Natürlich, ich meine, wir reden hier von 30 Jahren Achtsamkeit, wenn es um die persönliche Gesundheit geht. So, und dementsprechend hat er eine gewisse Fitness und Gesundheit vorzuzeigen, die seinesgleichen sucht. Aber genauso haben wir jetzt seit einem Jahr seine doch nicht, also unerheblichen Schulterschmerzen in den Griff bekommen, dank Omega-3, was eine extrem antientzündliche Wirkung hat, und einer Kollagensupplementierung, welche seinen ganzen passiven Bewegungsapparat stützt und nährt. Mhm. So, und dementsprechend, es ist eine Investition in deine Gesundheit.
Immer lohnenswert. Mischek, du wolltest drücken, und zwar aus Tempo.
Ja, yes, ich muss einen Verdauungsspaziergang machen.
Genau, wollte gerade sagen, es ist einigermaßen gelungen. Jetzt kannst du da einen Verdauungsspaziergang nachholen.
Grandios.
Haben die Folge im Kasten. Was gibt's als nächstes bei dir?
Ein Gast ist
wieder dran, ne?
Wie bitte?
Ein Gast müsste wieder dran sein.
Nee, wir haben tatsächlich, weil es zeitlich so gepasst hat, das vorgezogen. Nächste Woche gibt's ein Solo meinerseits.
Mhm. Magst du das Thema verraten oder gibt's eine Überraschung?
Ich kann es gar nicht verraten, weil ich mir noch nicht darüber im Klaren bin. Ach so. Was? Ja, ich habe so drei Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, also die ich gerne loswerden möchte, die ich früher oder später alle loswerde. Und jetzt gucke ich nur gerade so vom Timing her, was jetzt gerade am besten passt.
Dann lassen wir uns überraschen.
Rupi, wir sehen uns übernächste Folge schon wieder, beziehungsweise wahrscheinlich morgen hier im Büro, aber dann absolut, vor den Mikros. Dementsprechend dir und allen da draußen eine hervorragende, grandiose Woche weiterhin.
Adios.
Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.